Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein beliebtes Experiment im Zeitmanagement ist das Spiel der 80. Geburtstag. Es soll klären, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Und das geht so. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren 80. Geburtstag und wichtige Menschen aus Ihrer Lebensgeschichte kommen zusammen. Und die Allerwichtigsten aus jedem Lebensbereich halten eine Rede für Sie. Was möchten Sie, dass über Sie gesagt wird? Welche Bedeutung möchten Sie im Leben dieser Menschen gehabt haben? Und wenn es gut ist, dann sortiert sich durch dieses Spiel ein bisschen unsere Prioritäten, was wichtig ist und was nicht so wichtig. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr Konfirmanden bei dem Thema 80. Geburtstag nicht gleich die Ohren zugemacht habt. Denn die Leute, die schon 80 sind, die können ja an den vorigen 80 Jahren nichts mehr ändern. Aber ihr habt die Chance, sozusagen von Anfang an zu gucken, was soll in meinem Leben denn wichtig sein? Da könnte jemand am Schluss in der Rede sagen, meine Güte, der hat ganz schön viel Kohle gescheffelt, aber irgendwie ein Egoist ist er immer geblieben. Oder da wird gesagt, oh, selbst in ihrem Alter sieht sie noch so blendend aus, wie beneidenswert. Aber ein tieferes Gespräch habe ich mit ihr nie führen können. Gut, ich weiß, das war ja, die Beispiele waren etwas plakativ. Aber wir verstehen, worum es geht. Was soll wichtig sein in meinem Leben? Dazu gibt uns die Bibel eine klare Leitlinie. Paulus hat das für die Gemeinde in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, einer griechischen Hafenstadt, so formuliert.
Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten Maße gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts.
Paulus sagt, zu allen menschlichen Leistungen und Begabungen, wenn die Liebe fehlt, ist das alles wertlos. Viele Sprachen zu beherrschen, sogar die Sprache der Engel, ist wunderschön. Alles zu wissen über Gott und die Welt ist richtig interessant. Einen starken Glauben zu haben und wirklich gute Werke zu tun, ist wunderbar. Und ich glaube, Gott sagt, ihr dürft euch freuen an allem, was ihr könnt. Ihr dürft stolz sein auf das, was euch gelingt. Aber wenn sich keine Liebe in dem findet, was ihr tut, dann ist all das in den Augen Gottes und im menschlichen Miteinander wertlos. Auch wenn uns das vielleicht Erfolg, Selbstzufriedenheit und Anerkennung beschert. Die Liebe. Da haucht ein Jüngling seiner Angebeteten ins Ohr. Du machst mich so glücklich. Liebt er sie Oder liebt er das Gefühl und die Schmetterlinge, die sie in ihm auslöst? Da ist eine Mutter, die alles tut für ihr Kind. Tut sie es aus Liebe? Oder kann sie das Kind nicht loslassen, weil sie das Gefühl braucht, wichtig zu sein und gebraucht zu werden? Liebe hat viele Gestalten. Darum gibt es im Griechischen auch verschiedene Worte für das eine deutsche Wort Liebe. Philia, die freundschaftliche Liebe. In einer Freundschaft profitiert man voneinander. Man ist füreinander da. Man hilft einander. Beide sind davon beschenkt. Dann gibt es den Eros, die erotische Liebe. Muss ich nicht erklären. Und die Agape, sie ist die Liebe, die vor allem den anderen im Blick hat. Man achtet ganz besonders darauf, dass es dem anderen gut geht. Und dafür kann man sich selber auch zurücknehmen. Von dieser Liebe schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth.
Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand.
Die Liebe ist freundlich. Sie ist taktvoll. Sie hat einen langen Atem. Und vieles mehr. Wenn man diese Worte auf sich wirken lässt, dann merkt man schnell, dass die Liebe, von der Paulus spricht, nicht nur ein Gefühl ist. Sie hat etwas mit Einstellungen zu tun, die ich anderen gegenüber einnehme. Sie hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie ich Beziehungen pflege. Eine solche Liebe kommt nicht über einen. Man muss sich für sie entscheiden. Man muss sie einüben, damit sie das Handeln und die Beziehungen nach und nach immer mehr formen. Das ist nicht gefühlig, nicht romantisch, nicht poetisch. Das ist ziemlich handfest. Und ist mit Arbeit verbunden. Paulus spricht unterschiedliche Bereiche der Liebe an. Es sind zum einen Einstellungen und Verhaltensweisen, die anderen positiv begegnen. Die Liebe ist freundlich und höflich. Sie achtet den anderen und erwartet Gutes von ihm, indem er sich kein negatives Bild über den anderen macht. Zum anderen sind es Einstellungen und Verhaltensweisen, die auch dann Beziehungen durchhalten, wenn es schwierig wird und man Verletzungen hinnehmen muss. Die Liebe trägt dem anderen die erlittenen Verletzungen nicht nach. Sie vergibt gerne und schnell. Sie bleibt ruhig und verliert nicht die Beherrschung. Sie erträgt auch die Schwächen und Fehler des anderen und gibt die Hoffnung nicht auf. Das schließt nicht aus, dass man Kritik übt. Ganz im Gegenteil, Kritik gehört zur Liebe dazu. Liebe heißt nicht, dass ich alles liebe, was der andere tut. Wahrhaftigkeit gehört ja auch zur Liebe. Denn ich kann mich doch nur positiv verändern, wenn mir jemand spiegelt, womit ich anderen ständig auf den Keks gehe. Wenn mir das niemand sagt, merke ich das vielleicht gar nicht. Und alle haben immer, wenn ich die zur Tür reinkomme, immer schon so die Haltung, bitte nicht. Es ist wertvoll, etwas zu sagen, was mir vielleicht erst einmal wehtut, aber doch mir hilft, mich positiv zu verändern. Oder erziehen Sie ein Kind, ohne dem Kind zu sagen, was es darf und was es nicht darf, was gut ist und was nicht. Ich habe einmal ein Taufgespräch erlebt. Es ging um das kleinere Kind, das sollte getauft werden, und es gab noch einen größeren Jungen, der war vielleicht so 2,5 Jahre alt. Und ich kam in die Wohnung, es war ganz laut Musik und der Kleine tanzte. Dann habe ich gesagt, ob es vielleicht möglich ist, die Musik für das Gespräch auszustellen. Nee, also nein, der Kleine wollte doch jetzt tanzen. Gut, also nach ein bisschen Überredung habe ich die Mutter dazu gekriegt, die Musik etwas leiser zu machen. Das Kind brüllt los. Die Mutter macht die Musik wieder lauter. Sie hatte mir höflicherweise Kekse auf den Tisch gestellt. Das Kind kommt, nimmt sich einen Keks, beißt rein, legt den Keks weg. Es nimmt den zweiten Keks, krümelt damit rum, legt den Keks in die Hand der Mutter. Es nimmt den dritten Keks, läuft damit durch die Wohnung und irgendwo bleibt er liegen. Kurze Zeit später will das Kind an den Kühlschrank. Die Mutter schnipst hoch und geht an den Kühlschrank und fragt, was das Kind möchte. Kein Mensch kann mir sagen, dass dieses Kind in seiner Haut glücklich ist. So orientierungslos und grenzenlos, wie dieses Kind sein konnte. Gut und böse muss gesagt werden. Kritik muss man sagen, die gehört zur Liebe. Schließlich sind es Einstellungen und Verhaltensweisen, die sich nicht über den anderen stellen. Die Liebe hat es nicht nötig, sich aufzuplustern, arrogant und eingebildet zu sein, um gut dazustehen. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Und dafür können wir jetzt ganz viele Beispiele sagen. Ganz konkret, freundlich sein, aufmerksam sein, den anderen fragen, wie es geht. Wie es ihm geht, aber nicht nebenbei, sondern von Herzen, mit der Ausstrahlung, ich bin interessiert an dir, ich habe Zeit für deine Geschichte, bitte erzähle. Den anderen überraschen mit Kleinigkeiten, mit der Schokolade, die er so gerne isst, mit dem Piccolo-Prosäckchen, was sie so gerne trinkt. Am anderen das entdecken, was ihn so liebenswert macht. Und es ihm auch sagen, in der Ehe, in Freundschaft, in Beziehungen, in der Gemeinde. Die Liebe hat einen langen Atem. Kondition ist gefragt. Dranbleiben, auch wenn der andere mich verletzt hat. Das Gespräch suchen und nicht darauf warten, dass der andere ankommt und sich entschuldigt. Konflikte ansprechen, sie nicht unter den Teppich kehren. Den anderen nicht nach meinem Idealbild verändern wollen, sondern ihn so akzeptieren, wie er ist. Die Liebe zollt dem anderen Respekt. Sie kann dem anderen die Bühne überlassen und muss sich nicht selber in den Vordergrund spielen. Und so weiter. Das klingt doch toll, oder? Und ich nehme an, die meisten von Ihnen sagen, ja, das ist alles richtig. Aber dann kommen diese Sätze. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und alles in mir schreit, nein. In Gottes Namen, nein. Du darfst nicht alles ertragen, wenn dein Partner dich verächtlich behandelt oder gar verprügelt, musst du sagen, bis hierher und nicht weiter. Ich bin nicht bereit, das weiter zu ertragen. Und wenn deine Partnerin dich immer wieder belügt, dann musst du sagen, dass du ihr nicht mehr glaubst. Zum Beispiel, dass sie nicht mehr trinkt. Du deckst auf, du forderst, du ziehst Konsequenzen. Da hat die Liebe etwas mit Härte zu tun. Liebe, wir können auch an ihr scheitern und an ihr zerbrechen. Und noch eines, woran die Liebe scheitert, das bin ich selbst. Die Liebe ist geduldig. Manchmal bin ich das auch. Und manchmal möchte ich nur aus der Haut fahren und tue es auch. Die Liebe kennt keinen Neid. Ich schon. Die Liebe trägt nichts nach. Ich schon, weil es ist toll, was in der Hinterhand zu haben. Wenn der andere nämlich sagt, wo ich einen Fehler gemacht habe, kann ich aus dem Beutel dem, was ich nachtrage, ihm vorwerfen, was er immer schon Blödes gemacht hat. Manches bekomme ich mit viel Üben einigermaßen hin. An anderem scheitere ich immer wieder. Und ich merke, was Paulus hier beschreibt, ist keine Liebe, die uns so selbstverständlich aus dem menschlichen Herzen quillt, was der menschlichen Sehnsucht entspringt. Was hier beschrieben wird, ist keine Liebe, die aus einem menschlichen Gefühl kommt, sondern es ist die vollkommene Liebe Gottes, die uns in Jesus begegnet. Jesus ist geduldig, er ist freundlich, er kennt keinen Neid, er hat es nicht nötig, sich aufzuspielen, er sucht nicht den eigenen Vorteil, er verliert nicht die Beherrschung, er trägt niemandem etwas nach. Er vergibt von Herzen gerne. Jeden dieser Sätze könnten wir jetzt mit Beispielen aus dem Leben Jesu füllen. Wie er für Menschen da war, als seine Jünger die Hoffnung schon längst aufgegeben haben. Nie hat er nur einen Funken Arroganz am Leib gehabt, auch wenn er die größten Wunder vollbracht hat. Er hat es nicht nötig, von anderen bejubelt zu werden. Er hat ganz in sich und in Gott geruht. Und seinen mehr oder weniger geeigneten Mitarbeitern hat er unaufhörlich vergeben. Ihre Fehler, ihre Treulosigkeit, ihre Ich-Bezogenheit, ihre Wut und ihre Trägheit. Und so hält er es mit uns auch, mit mir und mit ihnen. Diese Liebe war auch für ihn nicht mal ebenso da, aus einem göttlichen Gefühl, einer göttlichen Laune heraus. Diese Liebe hat ihn viel gekostet, dass er immer und ausnahmslos jedem vergeben hat, hat ihn letztlich sein Leben gekostet. Und noch am Kreuz sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die eigentliche Tiefe der Liebe. Und die feiern wir nicht, weil wir sie haben, sondern weil wir von ihr leben. Weil einer da ist, der uns liebt, ohne Wenn und Aber. Der uns liebt, obwohl wir sind, wie wir sind. Der uns aushält und erträgt. der die Hoffnung mit uns nie aufgibt und der an uns glaubt. Die Liebe ist das Einzige, was niemals vergeht. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Hoffnung werden wir da nicht mehr brauchen, weil wir mit unserem Leben am Ziel sein werden. Den Glauben werden wir nicht mehr brauchen, weil wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und all unsere Fragen beantwortet sind und all unsere Zweifel sich auflösen. Dann wird das Einzige sein, die Liebe Gottes, die alles und jeden vollkommen erfüllt. Bis dahin üben wir sie ein, die Liebe Gottes in unser Herz aufzunehmen und ihr zu glauben, auch wenn wir sie manchmal nicht verstehen. Und wir üben uns in die Lebenshaltung Jesu ein, die von der Liebe geprägt war, einer Liebe, die fähig ist, mehr zu geben als zu nehmen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.